Wie gesagt, und was Benni gerade schon sagte, dann wird eine Konferenz reingerufen, Tor in Leipzig und ja, zurück braucht doch nicht. Kannst wieder nach Dortmund gehen. Ja, das ist ja nicht der Fußball, den wir sehen oder hören wollen.
Brückengeflüster. Der VfL-Podcast der NOZ.
Brückengeflüster, die Folge geschätzt 122, heute mit zwei bis drei ja, echten Kindern des Osnabrücker Nordkreises, kann man sagen. Wir begrüßen hier bei uns im Studio an unserer Seite auf Abstand den Zeugwart des VfL Osnabrück, geboren in Alfhausen, wenn ich das richtig recherchiert habe, Mario Richter. Hallo.
Hallo.
Und dann sind uns noch zwei Menschen zugeschaltet, einer auch gebürtig aus dem Nordkreis und zwar in Bramsche, 35 Jahre alt und mit besonderem Interesse am Screen, an der Übertragung des Spiels am Sonntag des VfL Osnabrück bei Waldhof Mannheim, weil es zwei seiner Ex-Vereine sind. Wir begrüßen Simon Tüting, hallo, moin.
Hallo, grüßt euch.
Und dann ist noch mit dabei der Kollege Johannes Kapitza, ein Kind des Osnabrücker Landes. Insofern bin ich eigentlich der einzige Fremde hier als gebürtiger Franke, habe aber dennoch trotzdem mal gedacht, ich darf das Ticket mitziehen als jemand, der das Spiel verfolgt hat, auch am Sonntag vor Ort in Mannheim. Ja, Mario, 3-3, da war richtig was los, oder? Das hat Spaß gemacht.
Ja, da war Feuer drin, muss man sagen. Also von der ersten bis zur wirklich letzten Minute war Feuer drin, nicht nur auf dem Platz, auch neben dem Platz, auf den Tribünen und so. Also man war schon, das Wort Spitzenspiel hat schon das Richtige auf den Platz gebracht, muss man sagen.
Hat man auch am Screen mitgekriegt, Simon, dass da nicht nur spielerisch und von der eigenen Sicht im Spiel was geboten war, sondern auch ja durchaus von den Emotionen her?
Ja, ich glaube, dass das Spiel das gehalten hat, was im Vorfeld schon versprochen hat und dass da auch alles bei war, Elfmeter, Eigentor. Vor allen Dingen auch ein hohes Spieltempo. Spielerisch war es gut, kämpferisch war es gut, viele Zweikämpfe. Ich glaube auch wieder eine ganz gute Atmosphäre im Karl-Benz-Stadion. Das ist eigentlich immer dort ganz gut. Und ich glaube auch, dass das der Fußball ist, den die Leute vielleicht auch in der ersten Liga ein bisschen vermissen. So ein bisschen dieses ursprüngliche, gute Atmosphäre, Bratwurst, Bier, zwei Mannschaften, die alles geben. Deswegen hatte ich auch das Gefühl, auch wenn beide vielleicht sich am Ende mehr erhofft haben, dass trotzdem hinterher alle gesagt haben, okay, das war nicht nur Werbung für die dritte Liga, sondern auch wieder so ein bisschen ursprünglicher Fußball, wo man diesen Rasengeruch hat und es auch richtig zur Sache geht.
Die Stimmung ganz gut, das ist dann auch relativ, würde ich sagen, Simon Tüting, oder? Du hast ja gespielt, es kann schon mal hitzig werden. Und gerade bei solchen Spielen, wenn ein Top-Club kommt, der auch in der Tabelle vor einem steht, dann sind die Zuschauer in Mannheim ja auch nicht ein ganz unwesentlicher Faktor, um mal so ein Spiel zu beeinflussen.
Ja, also ich glaube, dass die Stimmung in Mannheim wirklich sehr gut ist, dass die Fans natürlich sehr emotional auch immer dabei sind. Gibt ja auch eine Fanfreundschaft mit Eintracht Frankfurt, wo sich das so ein bisschen halt ähnelt. In der Vergangenheit ist das leider auch schon mal ein, zwei Mal umgeschlagen, so wie in der Relegation. Aber in der Regel sind die Fans immer am Start, ähnlich wie beim VfL. Ich glaube, dass das als Spieler auch immer schön ist, bei so Traditionsvereinen zu spielen, weil das eine besondere Atmosphäre ist. Ich glaube, das Stadion ist auch schön. Und ist immer was los im Karl-Benz-Stadion. Ich glaube, ohne die ganzen Corona-Auflagen oder ohne diese Situation wären auch noch mehr Zuschauer gekommen. Und ich glaube auch, dass das Spiel auch durchaus 15.000, 16.000, 17.000 Zuschauer verdient hätte. Aber ich glaube, dass das insgesamt ein schöner Fußballnachmittag wieder mal war.
Wir können ja mal ein bisschen ins Detail reingehen. Erstmal vielleicht eben, was diese Atmosphäre und die Emotionen angeht. Mario, es gab eigentlich nur einen Moment, wo man sagen muss, der war so ein bisschen unschön. Der war ziemlich am Ende, als sich eure Spieler, die sich halt vor dem Mannheimer Block da aufgewärmt haben, wo sie sich immer aufwärmen hinterm Tor, da ein bisschen beschmissen worden sind mit Plastikflaschen und dann ja auch da weg mussten. Ne? Ja, wie habt ihr das von der Bank erlebt?
Ja, es war, glaube ich, nach dem 2-2 war das oder nach dem 3-3?
Nach dem 3-3 war es, glaube ich.
Nach dem 3-3. Und da haben sich unsere Jungs halt gefreut. Ist ja auch logisch.
Das war dann der Auslöser sozusagen.
Das war der Auslöser, dass unsere Jungs sich halt gefreut haben. Und was jetzt genau die Fans dazu bewegt hat, da von oben von der Tribüne runterzukommen, an den Zaun zu rütteln und die Jungs mit Dings zu bewerfen, kann ich nicht sagen. Aber die haben sich halt gefreut. Ist ja logisch. Und fanden die halt wohl anscheinend nicht so schön.
Vielleicht haben sie das Bier geklaut.
Ja, ich wüsste jetzt nicht, wer bei uns das Bier trinken würde.
Das trinkt keiner, ne?
Nein, aber wie gesagt, von der Stimmung her und so, es war das erste Mal für mich, dass ich jetzt in Mannheim war, in den ganzen 9,5 Jahren oder 10,5 Jahren. Muss sagen, war überragend. Also von der Stimmung her, und wenn ich jetzt noch 5.000, 6.000, 7.000 Zuschauer mehr da drin hätte, dann wäre das natürlich auch ein Hexenkessel. Und klar, man hat unsere 700 auch gehört, muss man auch sagen. Dafür, dass wir auf der anderen Seite saßen, hat man unsere auch gehört. Aber die Mannheim-Fans waren schon nach dem 1-1, waren sie schon hinter ihrer Mannschaft, ne, muss man sagen. Also die haben sie dann nach vorne gepeitscht wieder. Ne? Und ja, mussten wir uns ein bisschen schütteln, aber haben wir ja geschafft.
Auch ein interessanter Punkt, dass ein Allesfahrer wie Mario Richter noch Stadionpunkte sammeln kann in der dritten Liga.
Ja, ich würde es lieber in der zweiten oder ersten Liga sammeln. Da gibt es auch noch einige Stadien, die ich noch nicht hätte.
Wem hast du denn die Daumen gedrückt am Sonntag eigentlich? Dem VfL oder deinem Mannheim und deinem früheren Club? Ist ja ganz schön schwierig dann mit zwei
Mannschaften. Ja, was heißt schwierig? Ich meine, ich gucke jetzt die meisten Fußballspiele ziemlich neutral, auch wenn ich hier so den FC gucke oder sowas. Grundsätzlich, glaube ich, gibt es keine Konstellation, wo ich nicht dem VfL insgesamt die Daumen drücke. Ja, das war, glaube ich, gestern tendenziell auch so der Fall, aber grundsätzlich, glaube ich, bin ich auch sogar ganz gut im 3-3 leben. Ja, glaube, dass die Entwicklung in Mannheim jetzt die letzten Jahre wirklich auch ordentlich war und dass man auch immer wieder in der Relegation gesehen hat, was dort möglich ist. Hoffenheim hat ja vor, ich glaube, 10 Jahren auch in dem Stadion gespielt. Denke, dass die Waldhof-Fans noch ein bisschen enthusiastischer sind. Und dass es insgesamt dort auch Potenzial hat für die zweite Liga. Und wenn es für den Verein nochmal hochgeht, denke ich, werden da auch so 20.000 kommen. Und ich hoffe, dass am Ende einfach beide Vereine den Sprung schaffen, weil ich glaube, das wäre auch eine Bereicherung für die zweite Liga, wieder beide Vereine dort zu sehen.
Mhm. Und um das Ganze auch abzurunden, also ich bin mit der Straßenbahn zum Spiel gefahren, da waren dann so zwei VfL-Fans zufällig bei mir mit unterwegs, die gefragt haben, wo der Weg hingeht. Also ich stand da nur so daneben und dann hat er, ja, komm da einfach mit, ja, Stadtbahn, Eissteiche. Also ich kann den Dialekt nicht so gut nachmachen, aber es ist ja schon ein eigener Ton, hat einen eigenen Zungenschlag, der da läuft. Ja, und dann haben wir mit denen gequatscht und dann haben sie am Ende gesagt, ihr passt schon, Hauptsache ihr seid keine Lauderer.
Ja, das ist natürlich, obwohl das auch grenzwertig ist, finde ich. Da ging es ja auch schon darum, dass da irgendwo mal ein Schweinekopf hing und solche Geschichten. Ja. Irgendwo ist dann auch eine Grenze. Trotzdem ist das, glaube ich, auch immer ein Punkt, warum man Fußball spielt, um auch diese Atmosphäre einfach zu haben. Keiner möchte ja vor so wenig Zuschauern spielen oder wo es um nichts geht oder keine Emotionen stattfinden dürfen. Muss immer, glaube ich, im fairen Rahmen bleiben. Aber hat hinterher auch noch mal ein, zwei Beiträge auch von VfL-Fans gelesen, auf der Mannheimer Seite, wo sie gesagt haben, okay, super Stimmung, gutes Spiel und hinterher war, glaube ich, da auch ein faires Schreckens von allen Seiten und so soll es auch am Ende sein.
Ja, und so dann vor Ort im Stadion, Mario, relativ volksnah alles und man ist dann auch so total unter den Leuten, ne? So auch als Journalist und ihr, so, ist jetzt nicht so ein abgesperrter Bereich, sondern nee, da ist ja. Hat man direkt die Begegnungen mit den Menschen.
Ja, auf jeden Fall. Also ist ja klar, dass man als Gastmannschaft nicht immer fair behandelt wird oder ja von Fans halt beleidigt wird oder sowas, aber das ist ja halt, Chaoten gibt es halt in jedem Verein. Und das wird mit Sicherheit bei uns auch so sein, wenn da Becher fliegen oder wenn irgendwelche Funktionäre beleidigt werden da und so, aber das ist nun mal...
Sag jetzt nicht Feuerzeug, sag nicht Feuerzeug.
Nein, aber ich sag mal, wenn jetzt die Ersatzspieler beleidigt werden da beim Warmmachen und so, das ist bei uns mit Sicherheit genauso, wie es da jetzt auch gewesen ist und so. Wie gesagt, ich weiß nicht genau, was jetzt da passiert ist und so, aber die fanden es halt nicht so toll und So, aber ansonsten muss ich sagen...
Ja, aber gerade so vorm Spiel da hinter der Tribüne, das war ja alles super.
Ja, ne? Das war super. Ich, auch nach dem Spiel und so, dass ja nicht, dass sie irgendwie einen beleidigt haben und so. Standen dann nachher kleine Kinder am Zaun und wollten unbedingt noch Trikots haben und haben gebettelt oder gefragt, so ganz lieb und so. Und dann, ja, ich hatte noch 2-3 ältere Trikots, die ich beflockt hatte. Dann habe ich denen dann geschenkt und so. Die waren mega glücklich. Ein behinderter Fan, der im Rollstuhl saß, hat eins bekommen, der... Ja, der hat sich riesig gefreut und ist freudestrahlend mit seinem Rollstuhl da weggefahren und hat gejubelt. Noch beim Rausfahren hat er noch gejubelt.
Cool.
Ja, und richtig. Cool. Halt, ja, dann, obwohl es der gegnerische Fan war, obwohl das Mannheim-Fan war und so, hat er sich tierisch über dieses Trikot gefreut. Mhm. Ja, und da sieht man schon wieder, dass schon eigentlich sympathische Menschen da sind und die jetzt auch unterscheiden können, Spiel. Und dann halt vor dem Spiel, nach dem Spiel. Mhm. Ja, und das ist ja, halt, so soll es ja auch sein. Also man soll auf dem Platz im Spiel vor oder da jeden seine Dings geben. Die Fans sollen die Mannschaft anfeuern, aber halt nach dem Spiel, dann sollen sie sich an der Bierbude treffen, sollen Bier trinken, Bratwurst essen und fertig.
Genau.
So sehe ich das. Und nicht, dass sich da irgendwo auf der Tribüne da die Fresse einhauen oder vorm Stadion oder so. Also ja, das ist ja nicht das, was wir sehen wollen.
Genau, und wie gesagt, das ist ja auch nicht passiert. Sie haben ja nur ein bisschen am Zaun gerüttelt und ja, dann seid ihr da weggegangen und dann hat sich das Ganze zum Glück wieder beruhigt.
Ja, genau.
Ja, dann lass mal vielleicht sportlich ein bisschen reingehen. Auch da ist ja einiges passiert. Simon, hast du gerade schon ein bisschen angedeutet, unentschieden hinten raus gerecht gewesen oder wäre für den VfL vielleicht sogar mehr drin gewesen, weil sowohl wir so als Beobachter, aber als auch der Mannheimer Trainer hat hinterher gesagt, so von der Spielanlage war der VfL fast ein bisschen reifer als die Mannheimer.
Ja, es gibt ja immer so ein paar Phrasen, die hinterher im Interview kommen. Als Heimmannschaft sagt man, wenn man 3 Tore zu Hause schießt, muss man gewinnen. Wenn man als Auswärtsmannschaft 3 Tore schießt, sagt man auch, man muss gewinnen. Ich glaube, das ist ein richtig guter Auftritt vom VfL, war insgesamt von beiden Mannschaften. Erste halbe Stunde sehr stark gespielt, auch gute Ballstaffetten gehabt, Spiel dominiert, kontrolliert, super rausgespieltes erstes Tor gehabt. Ausgleich fällt, glaube ich, einfach aus dem Nichts. Auch wenn es ein guter Konter war, war mir nicht ganz sicher, ob es eventuell abseits war. Und ja, klar, hat man dann so ein paar Schlüsselszenen. Ist auch bitter gewesen für den Pippo, weil er zweimal so ein bisschen unglücklich aussieht. Hat allerdings, glaube ich, auch in den letzten Wochen auch schon Punkte gerettet. Sah einfach unglücklich aus. War wahrscheinlich dann auch zweimal Elfmeter. Und am Ende kann man, glaube ich, zufrieden sein. Wenn man auswärts einen Punkt holt, Heimspiele gewinnen, auswärts einen Punkt, dann ist man immer gut dabei. Und ja, nach der ersten Halbzeit wusste man, glaube ich, nicht, warum sie 2-1 geführt haben. Aber am Ende geht das irgendwie, glaube ich, in Ordnung.
Und ist ja auch ein Mannschaftssport, wenn der Torwart in Bedrängnis gerät, dann stimmt ja oft auch was irgendwas in der Reihe davor nicht, dass er überhaupt so rangeht oder rangehen muss in den Situationen.
Ja, und der ist am Ende auch immer der Gelackmeierte. Das ist nochmal die letzte Kette oder letzte Person in der Kette und gerade der Konter war ja auch gut gespielt, dass das am Ende gegen den Jurcha, da kommt er halt einfach auch nicht mehr weg. Ist man dann hinterher immer schlauer und kann auch sagen, ja, kann der Torwart vielleicht auch drin bleiben, aber denke, dass man das Positive mitnehmen sollte, auch dass wieder die Standards funktioniert haben, gleiches Tor oder gleiche Variante, super Timing von Simakala da auch beim, obwohl er gar nicht so groß ist, beim Kopfball, das sind ja auch Dinge, die wichtig sind, dass man erkennt, darüber kann man auch Tore schießen. Das ist eh in der Liga sehr wichtig, gute Standards zu haben. Und auch von der Spielanlage war das schon sehr gut. Und wenn man nach noch zweimal Rückstand dann zurückkommt, auswärts unter den Umständen oder bei der Kulisse, dann glaube ich, kann man da schon viel rausziehen und geht auch in die richtige Richtung für die Mannschaft.
Mario, mir ist aufgefallen, beim 1-0 nach dem Tor von Lukas Kunze habt ihr alle zusammen so an der Bank gefeiert. Also der kam ja dann auch richtig so an die Seite. Gab es da einen speziellen Grund? Es war auf jeden Fall ein cooler Moment so zum Beobachten.
Nö, jetzt ein spezieller Moment. Es freut halt für jeden, der ein Tor schießt. Und dann ist Lukas ja auch einer, der variabel einsetzbar ist, der im Mittelfeld spielt, der zu rechter Verteidiger schon gespielt hat und so und hat immer alles gibt und so und hat schon gegen Dortmund 2 das Siegtor geschossen und jetzt ist er reingerutscht für Uli und macht gleich das Tor und so und ja, da freut man sich halt immer mit den Jungs, ne? Also da haben sich alle halt gefreut, dass er das Tor geschossen hat und so, ne? Also aber speziell jetzt so, dass es gab's noch nichts.
Aber es gab auch an der Bank durchaus ein bisschen Feuer. Hatte auch ein bisschen mit dem Unparteiischen zu tun, glaube ich, der ja die Abseitssituation, Tüte hast du angesprochen. Was wir noch nicht angesprochen haben, ist diesen klare Elfmeter an Simakala, der es in der zweiten Halbzeit hätte geben müssen, das muss man ja sagen. Ja. Auch in der ersten Halbzeit war der Trainer nicht so ganz zufrieden, hatte mir heute im Videointerview gesagt, auch mit ein paar Entscheidungen, gelbe Karte gegen Klaas zum Beispiel. Also da hat sich bestimmt schon ein bisschen Energie aufgebaut auf der Bank.
Ja, das ist, wenn man selber im Fußball ist und selber auch pfeift und oder pfeifen kann und weiß, wie die Regeln sind. Und wenn ein taktisches Foul ist und wir eine gelbe Karte kriegen und die für ein taktisches Foul keine gelbe Karte kriegen, dann ist natürlich zweierlei Maß. Und wir kriegen fürs erste Foul gleich eine gelbe Karte, ob es jetzt Klaas war, ob es jetzt Kleinhansel war, die gleich erste Foul gleich eine gelbe Karte kriegen.
Wobei man die von Kleinhansel schon geben muss. Ne?
Natürlich, ist aber taktisches Foul. Und wie gesagt, und auf der anderen Seite bei, ich weiß ja nicht, wer es war, ob es Höger war oder der auch ein taktisches Foul macht und keine gelbe Karte bekommt. So, und das sind natürlich dann zweierlei Maß und das ist natürlich dann, das staut sich dann natürlich mal wieder auf. Wenn man sieht, dann bei wir in der ersten Halbzeit, glaube ich, 3 gelbe Karten haben und die keine. Ja. Und dann beim Foul von Klaas, der Schnatterer, da beim Schiedsrichter steht und ich weiß nicht, ob er rot nichts gefordert hat, aber er hat vehement auf den Schiedsrichter eingeredet und auf seinen Knöchel gezeigt die ganze Zeit und da haben wir nur gedacht, was will er da haben? Rote Karte für einen Allerweltsfoul, sage ich jetzt mal, und da muss er zum Hallenheimer gehen oder so, nicht zum Fußball. Ne?
Das sind schon Sachen, Simon, oder wo man dann das Heimpublikum auch ein bisschen aktivieren will, oder? Als Waldhof Mannheim.
Ja, die Mannschaft kommt natürlich auch viel übers Publikum, ist ja beim VfL dann zu Hause genauso, dass man da die Leute natürlich auch mitfängt. Wird sicherlich auch den Schiedsrichter insgesamt ein bisschen beeinflussen. Ich persönlich finde das gut, dass man hinterher Fehlentscheidungen auch hat, eventuell mit Abseits oder mit dem Elfmeter. Habe das heute noch zu jemandem gesagt, dass mir das besser gefällt, weil das gleiche Spiel ist wie in der Kreisliga. Denn wenn man dann hinterher...
Also du meinst ohne Videobeweis, um das...
Genau, ja. Richtig, genau. Also ich bin der Meinung, das Spiel sollte für alle gleich sein. Auch maximal die Torlinientechnik, weil es da hundertprozentigen Verlass drauf gibt. Aber man sieht dann ja ein Spiel wie Bremen gegen Schalke, so eine Situation. Und für mich ist das einfach nicht, also für mich ist das überhaupt nicht mehr zu verstehen. Wenn man 100 Leute fragen würde, dann würden einfach 99 sagen, wie es ist. Und nur einer sieht es dann immer noch nicht beim Angucken. Und das ist mir einfach wirklich, das war in der Bundesliga ja häufig so. Letzte Saison führt, waren 10 dabei, wo jeder wusste, es war kein Elfmeter und es gibt Elfmeter. Und das ist mir einfach, oder will mir einfach nicht rein. Und dann habe ich lieber vielleicht so Situationen wie gestern, wo man sagt, okay, 50-50 oder ist vielleicht auch mal eine Fehlentscheidung, weil es sich am Ende der Saison dann doch vielleicht wieder ausgleicht. Weil ich auch denke, dass der VfL einen Elfmeter hätte kriegen können. Die anderen beiden, glaube ich, die Elfmeter kann man schon geben. Bei den Karten lässt er sich bestimmt auch ein bisschen lenken, auch von den Reaktionen der Spieler. Aber ich persönlich mag einfach das Spiel so lieber.
Ja. Sehe ich auch so. Man muss ja sagen, so, also ich habe am Samstag ging es noch in der Bundesliga mit den Videobeweisüberprüfungen, aber so ein Produkt wie die Konferenz ist ja mittlerweile auch total unattraktiv, ne? Weil die schalten irgendwo hin, Tor, es wird gejubelt und dann siehst du erstmal so 22 Leute einfach rumstehen, weil halt irgendwie in einer Minute was gecheckt wird. Also du siehst dann an der Konferenz auch kaum mehr Fußball, sondern siehst halt nur irgendwie einen Schiedsrichter vor dem Monitor oder halt mit der Hand am Ohr, weil er dann irgendwie was zuhört. Ne? Also die Ursprünglichkeit ist echt weg und ja, also ich kann nur zustimmen, die Einheit des Spiels. Fehlt halt auch.
Ja, man kann sich ja, ich glaube, das ist erstmal so eine generelle Skepsis einfach bei den Zuschauern ist. Also ich war vor 2 Wochen beim FC gegen Union Berlin, da hat Anthony Modest ein Tor gemacht, wo es eigentlich klar ist, dass es eigentlich ein Tor ist, aber nur weil er irgendwie komisch mit dem Oberkörper hingeht oder mit dem Oberschenkel, so alle gucken raus zum Linienrichter, jeder wartet erstmal ab und dadurch wird im Spiel, glaube ich, viel genommen. Dann immer diese Unterbrechung. Ist ja, wie gesagt, nicht so wie bei der Torlinientechnik, dass man hinterher sagt, man hat eine hundertprozentige Quote. Dann könnte man vielleicht noch sagen, okay, es ist einfach ganz sicher. Aber es ist immer noch Auslegungssache in vielen Situationen. Man wundert sich ja auch oftmals, nehmen wir auch mal die Szene vielleicht Dortmund gegen Ajax bei Mats Hummels. Da rede ich nicht mal davon, ob am Ende Foul entschieden oder rote Karte entschieden wird, sondern warum guckt sich der Schiedsrichter das dann nicht an, wenn er so eine Entscheidung trifft, die spielentscheidend einfach ist. Ne? Er beeinflusst nach so wenigen Minuten maßgeblich das Spiel und nimmt sich nicht die Zeit, um diese Szene dann anzugucken. Und in anderen Szenen, wo man der Meinung ist, okay, das ist ganz klar, da wird sich's dann wieder angeguckt und da gibt's keine klare Linie. Und am Ende, die Leute warten dann immer ab, ist eine gewisse Skepsis und das macht das Spiel einfach unattraktiv und unnötige Pausen da rein. Das wird auch am Ende so oder so auch nicht nachgespielt. Es ist so, weil es werden am Ende immer nur 3, 4, 5 Minuten nachgespielt, auch wenn du schon 3 Minuten gebraucht hast für die Entscheidung beim VAR. Und deswegen bin ich einfach dafür, dass man den wieder abschafft.
Aber in der dritten Liga gibt es keinen Videobeweis. Wir haben jetzt von Mario Richter gerade schon gehört, auch kein Freund des Videobeweises, aber dann eigentlich lieber zweite Liga als dritte Liga. So, die Lösung wäre dann zweite Liga ohne Videobeweis für dich.
Wir haben es doch gerade gesagt, der muss abgeschafft werden. So. Also wenn wir hochgehen, wird der abgeschafft.
Alles klar.
Also, sag mal, man hat es ja auch jetzt beim HSV gesehen gegen Regensburg, die machen das 2-1 und Torjubel und die stehen schon wieder an der Mittellinie und der Stadionsprecher sagt den Namen durch und die feiern und auf einmal kommt Entscheidung abseits. Natürlich war es abseits, der Kittel stand im Abseits, der Linienrichter hat es aber nicht gesehen. Und aber wie gesagt, die freuen sich da und stehen schon an der Mittellinie, wollen schon Anschluss machen und dann alles wieder auf Anfang. Und das ist halt, wie gesagt, und was Benni gerade schon sagte, dann wird eine Konferenz reingerufen, Tor in Leipzig und ja, zurück braucht doch nicht, kannst wieder nach Dortmund gehen. Ja, das ist ja nicht der Fußball, den wir sehen oder hören wollen. Mhm. Ja. Das heißt, genauso, wenn ich dann auf NDR 2 dann im Radio bin und unterwegs bin und höre die Konferenz und da ja auch, dann ja ein Tor in da und da, ne, alles wieder zurück und oder da fällt ein Tor und dann zwei Minuten später, ne, ich zurück hier aus, ich glaube in Leverkusen war es, dass das Tor doch nicht gezählt hat. Mhm. Also das ist, ja, das macht keinen Spaß.
Ja. Ne?
Man wartet und dann stehen die da und mit dem Finger am Ohr und so alibimäßig, als wenn ihnen einer was da rein sagt oder so. Aber
es ist auch für uns tatsächlich gefährlich in der Produktion in Print, in der Zeitung, wenn wir späte Spiele haben und dann oft während dem Spiel mitschreiben. Mhm. Und du hast mehrere Spiele bei so Champions League-Abenden, die gleich laufen. Und dann kriegst du halt schon irgendwie mit Tor, schreibst dann schon irgendwie da deinen Torschützenminute und so in die Statistik rein und bist dann auch schon wieder woanders, weil ja mehrere Spiele gleichzeitig laufen. Und dann kriegt man so 10 Minuten später irgendwie mit so, ah, okay, es steht doch erst doch nur 3-0 oder noch nicht 4-0 oder so. Ne? Und dann läufst du aber Gefahr, wenn du das nicht mitbekommst, dass am Ende halt das falsche Ergebnis da steht. Ne? Also da hängen, jetzt auch noch für uns die Berufskrankheit, das ist vielleicht jetzt nicht der maßgebende Faktor, wir schaffen einfach den Videobeweis ab, weil das Spiel schöner ist. So, genau. Da können wir uns dann, glaube ich, drauf einigen.
Genau, dann haben wir auch, sonntags morgens beim Stammtisch, wo wir was über reden können und so. Ne?
Ja, genau wie jetzt. Das haben wir ist also bestes Beispiel vielleicht dafür, ne? weil es einfach schön viele Szenen gab jetzt beim Spiel am Sonntag, wo dann also eine Debatte ja auch Bock macht.
Ja, genau. Das ist genau. Und dann spricht man ja auch nicht darüber, warum der Schiedsrichter den Videobeweis so, dann spricht man ja über diese Szene.
Genau.
Dann ist er mit dem Fuß im Abseits oder steht Pipo da einfach nur im Weg und er rennt in ihn rein, muss man da Elfmeter pfeifen. Und das sind halt die Dinger, die man dann sonntags morgens oder halt sonntags abends dann in der Kneipe bespricht. Hm. Und nicht jetzt, wenn man über den VAR spricht oder über den VAR.
Es gab ja schon relativ viele Rückschläge jetzt in dem Spiel für den VfL. Was mich beeindruckt hat, Simon, war, wie ruhig und cool und fast schon stoisch die halt einfach weitergespielt haben. Ne? Also da ist keiner hektisch geworden. Siehst du das auch so, dass da mittlerweile schon ganz gutes Vertrauen ist in diese Spielidee und in die Art und Weise, wie die ihre Angriffe vortragen?
Ja, erstmal bin ich der Meinung, dass das erstmal keine einfache Situation im Sommer war. Gerade als der Verein wieder mal so auf dem Sprung war, sich zu etablieren oder irgendwie zu festigen, kam Corona, dann ein paar unglückliche Entscheidungen, ganze Heimseuche, alles, was dazu holt. Es war so ein richtiges Kackjahr einfach. Und dann im Sommer diesen Turnaround zu schaffen, ist sicherlich auch nicht ganz einfach. Ich denke erstmal, dass Amir das ganz gut moderiert so. Dem habe ich auch noch in Rostock zusammengespielt von 2007 bis 2009, 2 Jahre. Und ebenfalls auch mit dem Trainer, dass das ein guter Griff war, dass da einfach eine Spielidee gibt, ähnlich auch wie unter Danny, dass man sagt, egal, ob es am Ende immer zum Erfolg führt oder nicht, aber die Leute wollen einfach so einen Fußball sehen und man kann auch was erkennen. Und dazu ist die Mannschaft, oder es glaube ich, es war ein gutes Gerüst da, die noch Vertrag hatte, es wurden auch im Rahmen der Möglichkeiten wurde die Mannschaft auch gut ergänzt oder verstärkt. Und ja, mittlerweile, denke ich, gibt es auch einen gewissen Stamm. Gerade wenn man jetzt die drei Innenverteidiger sieht oder in erster Linie die drei Innenverteidiger, weil der Trappo hat es auch ordentlich gemacht, als Eule ausgefallen ist. Also da gibt es so einen Stamm im Tor. Im Mittelfeld, denke ich, setzt sich der Sese so ein bisschen momentan ab, der halt eine richtig gute Saison spielt, aber es sind viele Spieler drin, die jung sind, die Potenzial haben und die Mannschaft gibt immer alles und das ist auch so das, was die Leute so sehen wollen. Auch Spiele am Anfang der Saison, ich war gegen Wiesbaden im Stadion oder auch wenn man das Pokalspiel nimmt, dann hat man vielleicht am Ende verloren, aber die Leute haben so das Gefühl, das ist so Fußball, der nach vorne geht, die Mannschaft gibt so Gas und da ist man, denke ich, auf einem guten Weg insgesamt als Verein und auch als Mannschaft sich auch ganz gut zu entwickeln, auch jetzt guten Spielstil und trotzdem eine gewisse Zweikampfhärte. Und deswegen sieht das, glaube ich, ganz ordentlich bisher aus.
Und Platz 2 in der Tabelle zwischendurch, Mario Richter, du als Zeugwart, du hast auch schon ein paar Trainer erlebt, du hast schon ein paar Mannschaften so erlebt. Was zeichnet diese Mannschaft jetzt aus deiner Sicht, aus dem ganz inneren Leben aus? Du hast Einblicke, die kein anderer hat. Du sprichst mit den Jungs, du bist so ein bisschen was wie die gute Seele der Mannschaft auch mal hast hier und da einen Spruch über für die Jungs oder die kommen zu dir, wenn was ist. Was charakterisiert diese Mannschaft in der aktuellen Saison aus deiner Sicht?
Der Ehrgeiz. Also ich habe gerade schon mit Benny im Vorgespräch ein bisschen gesprochen darüber, dass halt vor 2 Jahren, wo wir aufgestiegen sind, die Mannschaft, da war eine Truppe da, da waren Spieler da, die den allen nochmal was zeigen wollten. dass sie halt das Fußballspiel nicht verlernt haben, dass sie auch noch siegen können, dass sie auch aufsteigen können. Und jetzt hast du junge Spieler da, die den Leuten zeigen wollen, dass sie es auch können. Und dass sie nicht nur Regionalliga können, sondern dass sie auch Dritte Liga können. Und dass sie auch das Zeug dazu haben, oben mitzuspielen. Und das zeigen die. Und wie gesagt, ob es jetzt Pipo ist, ob es jetzt Flo ist, Kleinhansel oder Haktab Traoré, Sven Köhler spielt für mich überragend dieses Jahr. Wird ein bisschen immer kritisch beäugt hier von der NOZ und so, muss ich sagen. Aber
ist das
für
so?
Ist für mich aber der Antreiber bei uns
im Mittelfeld. Super Spiel gemacht auch am
gestern wieder überragendes Spiel gemacht. Ja. Wege gemacht. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer er 12, 13 Kilometer gelaufen ist und sich die Bälle holt, ins Mittelfeld dribbelt, die Bälle nach vorne treibt und so. Und wie gesagt, in jedem Spiel halt immer so der Taktgeber ist. Und so, was die Jahre vorher halt David gemacht hat, das ist jetzt ungefähr die Position von Köhli und so. Und das, wie gesagt, vorne mit Simakala, außen Felix oder Alfons Hiegel ist, der da vorne reinkommt. Heidi mit seinen 35 Jahren, der marschiert wie ein 20-Jähriger. Und deswegen, also das passt schon, der Charakter ist top. Die Jungs verstehen sich untereinander und haben sich auch schnell gefunden. Muss auch sagen, wenn man 12, 13 neue Leute holt, ist es auch nicht immer einfach, die dann unter einem Hut zu kriegen. Aber das hat Daniel und Danilo und Danne überragend hingekriegt. Und ich muss sagen, also so vom Charakter her und von der Truppe her ist top, muss ich ehrlich sagen. Also,
nennt ihr Felix auch Alfons, weil du es gerade gesagt
hast? Ja, ich habe das so so ins Leben gerufen, wollte ich gerade sagen, aber mir ist das halt so in den Kopf reingekommen und dann habe ich bei ihnen auf dem Platz, oben an seinem Platz, habe ich halt mit einem habe ich schön Alfons hingeschrieben und ja, seitdem heißt er bei mir Alfons, bei manchen auch, bei einigen heißt er Flexer und ja, aber bei mir heißt er Alfons.
Flexer auch mit Blick auf die Spielweise vom Vater oder?
Komm, ja, wegen Felix schätze ich wohl.
Ach so,
also das hat, Uli nennt ihn immer so Flexer und bei mir heißt er Alfons und ja.
Okay.
Er hat sein Trikot immer gefunden. Vor jedem Spiel, nehmen wir an. Steht ja auch Hiegel drauf dann, ne?
Ja, steht ja nicht Alfons drauf.
So weit sind wir noch nicht wie bei einigen anderen Vereinen, wo das dann, wo die Künstlername dann
so
kommen.
Ja, so viele Künstler haben wir ja noch nicht, die irgendwelche Bilder rausgebracht haben oder so, wie Zecke 9 nur oder so.
Stimmt. Meine Frage, die so ein bisschen, weil wir vorhin so über Widerstände gesprochen haben und dann müssen wir natürlich in der Woche zumindest das Corona-Thema mal so ein bisschen anreißen, weil ja mit Heidi und gut, Uli hätte jetzt eh gefehlt, Taferzufer mit der fünften Gelben, aber das ist ja dann schon so eine Nachricht, wenn die kommt, oh, da fällt einer aus und jetzt wissen wir nicht, wer kann mitfahren, weil wir müssen nochmal alle testen. Gerade jetzt in der Zeit, wo halt die Inzidenz wieder steigt, ist ja dann auch ein Stück weit logisch, dass sowas passieren kann. War das eine unruhige Woche? Hast du das erlebt?
Überhaupt nicht. Also es war, weil man seitdem das ist mit Corona, seitdem wir seit letztem Jahr im April, Mai uns wöchentlich testen müssen, das Gewohnheit geworden ist und dass man immer damit rechnen muss, dass einer dazwischen positiv ist und so. Ich habe selber auch schon erlebt, dass bei mir ein Test falsch positiv war. Und wie gesagt, also es hat so von einer Woche her nichts, irgendwelche Unruhen reingebracht oder so, weil das ist da müssen wir mit umgehen, da müssen wir mit leben und das müssen andere Vereine auch. Und wir sind, muss ich sagen, jetzt noch ganz gut da durchgekommen mit vereinzelten Fällen. Wenn ich so jetzt Lautern sehe, Magdeburg sehe und Sandhausen und das alles, die schon ein bisschen mehr Fälle hatten, dann sehe ich eigentlich, dass bei uns das Hygienekonzept, was wir fahren und was bei uns jeden Tag auch vorgelebt wird und immer angesprochen wird, halt gut durchgeführt wird. Und da kann ich halt nicht sagen, dass es irgendwelche Unregelmäßigkeiten oder Unruhe gab oder so deswegen. Also, weil der kann sich auch im Training verletzen, dann ist er auch nicht dabei.
Ne? Das stimmt. Simon, du hast das Glück gehabt, dass du nicht zu Corona-Zeiten Fußball spielen musstest. Hast aber jetzt in deinem jetzigen Job durchaus auch immer wieder, also ist nicht die Hauptsache, aber es gehört halt dazu, diese Herausforderung auch ein bisschen zu handeln. Erzähl vielleicht mal den Hörern, die es jetzt auch gar nicht so genau auf dem Schirm haben, was machst du jetzt und inwiefern spielt das eine Rolle?
Ja, also erstmal muss ich noch Mario beipflichten. Finde ich 100% auf den Punkt gebracht. Die Trainer haben es gestern genauso gesagt. Man sollte einfach lernen, damit zu leben, das positiv anzugehen. Dann kommt der Nächste, gibt Gast, weil ich glaube, damit tut man sich keinen Gefallen, damit immer zu hadern und ähnlich. auch wenn es ein ganz anderes Feld ist, aber ich bin ja als Erzieher jetzt momentan im Kindergarten, bin da im dritten Jahr und ja, hinterher, ich weiß noch nicht, ob ich im Kindergarten bleibe oder als Schulbegleiter wieder arbeite, das habe ich im letzten Jahr auch gemacht, hat mir auch gut gefallen oder nochmal Richtung Sportinternat oder doch nochmal was im Fußball mache, das weiß ich noch nicht ganz genau, möchte das jetzt erstmal fertig bringen und das beschäftigt unseren Alltag sehr, weil wir auch jeden Tag fast getestet werden als Erzieher und auch die Kinder. Aber ich glaube, es nützt einfach nichts. Man muss da einfach versuchen, einen guten Austausch zu haben untereinander und auch mit den Eltern und das Beste einfach aus der Situation machen.
Genau.
Mehr kann man eigentlich da, glaube ich, nicht machen, weil das nützt einfach nichts. Ich glaube, man zieht sich da auch runter. Ich kann auch dann manchmal die Unmutsäußerung verstehen, auch eventuell von Eltern, wenn irgendwie ein Kind wieder abgeholt werden muss oder eine Gruppe geschlossen wird oder wie auch immer. Aber ich glaube, jeder gibt da sein Bestes, versucht das dementsprechend umzusetzen, auch was Mario sagt, die ganzen Hygienekonzepte. Und ja, ich glaube, man muss da positiv einfach bleiben, versuchen sich da auch nicht die Lebensfreude nehmen zu lassen, weil ich persönlich finde schon, dass das sehr aufs Gemüt schlägt, da das täglich so präsent ist. Aber versuchen, irgendwie Dinge zu machen, die einem selber auch gut tun. Ich auch, also auch selber außerhalb der Arbeit. Ja, gehe auch gerne mal irgendwie nochmal an die Luft, einfach in den Wald oder in den Park oder sowas. Einfach Dinge machen, die einem selber gut tun. Gut essen auch. Also einfach sich selber auch fit halten, wenn man jetzt nicht mehr Fußball spielt. So gut das geht mit den Knochen. Weil man kann das am Ende nicht so großartig beeinflussen. Und das wird jetzt sicherlich auch nochmal wieder eine schwere Zeit werden. Aber ich möchte die Dinge nicht mehr so sehr an mich eigentlich ranlassen und versuchen, den Kindern auch einen unbeschwerten Alltag irgendwie zu bieten, dass es so normal wie möglich gehalten wird unter den Gegebenheiten. Wir haben jetzt auch ein kleineres, was weiß ich, Laternenfest oder sowas gemacht, dann halt ohne Eltern, dass man einfach versucht, es so schön wie möglich zu machen und die Kinder da möglichst halt raushält. Mehr, denke ich, kann man nicht machen.
Du hast ja den Sprung aus dem Fußball sozusagen, den Absprung geschafft, schaffen müssen auch verletzungsbedingt und hast dann diese Erzieherlaufbahn eingeschlagen, warst in Mannheim oder aus Mannheim heraus, hast du dann sozusagen den zweiten Bildungsweg gemacht, wobei du ja vorher schon eine Ausbildung hattest, also es war schon neben Fußballer und Außenhandelskaufmann der dritte Bildungsweg dann. Du bist jetzt von Mannheim nach Köln gegangen vor gar nicht allzu langer Zeit und da angekommen, aber man kann sagen, die Entscheidung Erzieher ist immer noch richtig, aus tiefstem Herzen für dich.
Ja, also für mich ist es schon das Richtige. Ich habe halt auch viele Mitspieler oder ich habe einige Mitspieler dabei, die einen sehr guten Weg auch im Fußball gemacht haben oder auch ja auch gute Trainer, wenn ich so sehe wie Danny oder dass Joe jetzt lange im Fußball auch geblieben ist. Ich meine, kenne ich auch seit 25 Jahren. Also um jetzt mal die Osnabrücker zu nennen oder auch Kim Falkenberg macht einen super Job, Chefscout bei Bayer Leverkusen, super Truppe zusammengespielt, haben regelmäßigen Kontakt, einer der wenigen, mit denen ich viel Kontakt habe, aber ich habe deutlich mehr gesehen, die hinterher keine Ausbildung, keine Arbeit, kein Geld hatten und meine Laufbahn, damit kann ich gut leben, aber es ist auch nicht so, dass ich die nächsten 30 Jahre nichts mehr tun muss. Ich glaube, nach den 15 Jahren Fußball habe ich eine solide Basis mit meinem Schulabschluss, mit meiner ersten Ausbildung, denke auch, wirtschaftlich ist das alles in Ordnung für mich oder gut sogar und wollte einfach mich dann noch mal ein bisschen breiter aufstellen mit der Erzieherausbildung, einfach was Pädagogisches machen, weil ich jetzt, denke ich, auch ein bisschen breiter da aufgestellt bin mit dem Kaufmännischen, mit dem Sportlichen und dem Pädagogischen, denke ich, sind mir relativ viele Bereiche offen, also auch noch mal im Sport Richtung Scouting oder Richtung Beratung, wenn das noch mal Thema sein sollte, denn das war's vor der Ausbildung. Ich habe mich dagegen entschieden, könnte aber auch ins Büro oder in den Vertrieb gehen und trotzdem auch ein paar Bereiche machen im Pädagogischen, was ich vorhin angeschnitten habe, mit dem Schulbegleiter oder einem Internat, einem Jugendtreff, also oder die Sachen kombinieren vielleicht. Und deswegen glaube ich, gibt es da relativ viele Möglichkeiten mit 35, die nächsten 30 Jahre. Und ja, bin mittlerweile in Köln, hier soll jetzt meine Heimat sein, weil auch ein Großteil meiner Freunde hier sind. Habe mir ein kleines Eigenheim geholt und denke, dass ich da jetzt auch für meine Verhältnisse gut aufgestellt bin.
Du hast gesagt, die Tür zum Fußball muss gar nicht zu sein. Da gibt es auch noch Möglichkeiten für einen Erzieher. Und die Tür zum VfL Osnabrück ist sowieso nicht zu und zu Mario Richter wahrscheinlich erst recht nicht, weil der wahrscheinlich ein Telefonbuch hat,
Vielleicht hat er auch noch irgendwo, vielleicht hat er auch noch ein paar alte Socken irgendwo vor mir.
Das kann nicht stimmen. Sein, weiß ich nicht.
Nein, das ist ja, ich glaube, dass gerade jetzt im Bereich Zeugwart oder Physios oder Ärzte, Busfahrer, gibt es so viele Bereiche in den Vereinen, wo die Leute meistens am längsten aktiv sind und auch oftmals das meiste Herzblut haben. Bei Mario ist es genauso wie auch bei den Zeugwerten in Mannheim gewesen, die sehr lange schon dabei sind und die auch schon Jahrzehnte die guten und die schlechten Zeiten mitgemacht haben und die natürlich auch immer, selbst bei den Fans, irgendwie auch nochmal so ein Bild sind. Und
ja, Kultstatus haben, ne? Du bist wieder gefeiert worden beim Einlaufen in Mannheim.
Ja, wird ja immer gefeiert. Lässt sich auch feiern, im kurzen T-Shirt und kurze Hose und so, ne?
So sitzt du jetzt auch wieder hier für alle, die es nicht sehen.
Es ist ja wirklich so. Es ist, glaube ich, auch wichtig für eine Mannschaft, dass die Spieler haben immer ein besonderes Verhältnis, so man nervt ja auch oft mit irgendwelchen Dingen, die man braucht. Man hat immer also viele Spieler wollen immer die gleiche Shorts haben und dann wieder den Socken abgeschnitten und da nochmal wieder einen Stollen dran und Mario ist da auch nicht zu viel und das ist auch wichtig innerhalb oder auch für eine Mannschaft oder auch sind auch wichtige Ansprechpartner für so ein Trainerteam. Und am Ende, wenn man Erfolg hat, dann sind das viele Rädchen, dann sind das nicht nur die 3-4 Spieler, die die meisten Spiele oder Tore machen, sondern dann zählt auch dazu der Mannschaftsarzt, die Physios, die auch jeden Sonntag dort stehen und die Spieler behandeln, der Busfahrer, der durch ganz Deutschland halt fährt, der Zeugwart. Also es gibt so viele Leute auch auf der Geschäftsstelle, die da immer mit sehr viel Herzblut dabei sind und nicht nur das wegen dem Geld machen. Und gerade wenn man bei so Traditionsvereinen ist oder auch beim VfL, wo so ein stetiges Auf und Ab ist, ja, da muss man auch einfach mit Herzblut dabei sein und die sind, glaube ich, am Ende auch entscheidend und für diese Leute steigt man ja auch irgendwo auf, weil die Spieler sind nun mal heutzutage nach 2-3 Jahren halt weg, ne? Das ist einfach so.
Was euch beide ja so ein bisschen vereint, ist tatsächlich so, dass ihr auch Bock habt, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, weil Mario, du bist ja auch über den Jugendtrainerjob in deine jetzige Funktion eigentlich reingekommen, kann man sagen, ne?
Ja, genau. Genau. Ich bin ja selber beim VfL gespielt, 88, und bin dann 2007 oder 2003 habe ich halt die Trainerlaufbahn eingeschlagen, weil ich aufgehört Fußball zu spielen und dann bei meinem großen Sohn war ich dann der Trainer und dann 2007 ist er dann zum VfL gegangen in die U11 und dann hat Heiko Flottmann mich gefragt, ob ich nicht, wenn ich schon immer hier bin, auch den Trainer machen kann. Ja, und so habe ich dann gesagt, kann ich machen. Da hätten wir dann die Trainerscheine, haben die mir dann finanziert hier über dem VfL und ja, so ist es dann gekommen und dann ist halt 2012 dann mit den beiden Zeugwarten, die dann aufhören mussten oder verletzungs- oder unfallmäßig halt aufhören mussten, eine Stelle frei geworden und dadurch, dass ich halt im Verein war, Tommy ganz gut kannte, Lothar ganz gut kannte und so, ist halt dazu gekommen, dass ich dann halt den Job gemacht habe und bis jetzt immer noch mache und wie Tüte schon sagt, mit Herzblut jeden Tag mit Freude dahin fahre und bei jedem Spiel aufgeregt bin, bis aufs Blut und mein Herz rast und wie gesagt, wenn jetzt gerade, wo man jetzt wieder ins Stadion, wo die Fans wieder ins Stadion sind, wenn man sieht, was an der Brücke abgeht, wenn beim Pokalspiel und das Ding wäre ja fast geplatzt beim 1-1 in der 97. und das ist halt, ja, wenn man, das ist halt geil und wenn man dann einläuft, dann kriegt man Gänsehaut und wenn die Ostkurve dann loslegt und so, das ist einfach, ja, das ist einfach immer geil. Und deswegen sitzt man da halt und fiebert halt genauso mit wie die Fans. Und ja, ist einfach nur, ja, Freude.
Ist das vielleicht auch ein bisschen das, ist vielleicht auch das, was ich vorhin schon mal meinte, die Leute wollen halt auch lieber momentan Osnabrück gegen 60 sehen, in so ein bisschen Oldschool-Stadion, solche Spiele anstatt vielleicht wieder Augsburg, Mainz, Freiburg. Die haben jetzt natürlich auch alle wieder jetzt so das gleiche Stadion. Es ist alles sehr clean. So, die Bundesliga ist eigentlich immer im Vorfeld entschieden, während man in den anderen Ligen oder vor allen Dingen in der dritten Liga einfach auch noch diese Spannung hat, weil die Spiele 50-50 sind, weil das noch ein bisschen der Fußball ist von früher, auch viel Stehplatzbereiche, alles nicht ganz so modern und ich glaube, dass das momentan auch so ein bisschen, ja, die Leute auch so zweite, dritte Liga ein bisschen anzieht.
Ja, wo wir in Berlin gespielt haben, Victoria. Ich wusste selber gar nicht, dass 1200 Osnabrücker da waren oder 1500, ich weiß gar nicht so genau. Und als ich das gesehen habe, ich sag, freitagsabends, die fahren nach Berlin, in so einem Stadion, was Nostalgie hat pur, also als wir da reingefahren sind ins Stadion, was war schon, wie gesagt, das ist richtig oldschool gewesen, da kommst du in eine Kabine, dann alles veraltet und dann mit so Bänken fertig gemacht, mit so Spindel fertig gemacht, dann guckst du in den Physioraum, dann sind da einfach 3 Badewannen eingelassen im Boden. Badewannen, ganz stinknormale Badewannen sind da im Boden eingelassen und so. Und
dann, also der Whirlpool von früher oder was?
Ja, das war okay. Der Whirlpool von früher anscheinend und so. Ne? Und ja, das ist halt, und dann läufst du dein, oder gehst da ins Stadion rein und so und alles so, ja, was Tüte schon sagt, so dieses, was man halt sehen will und so. Ne? Klar, mit der Tatanbahn und so, aber das ist halt so Stadion, die was hergeben und so. Ne? Und das macht schon Spaß, muss man sagen.
Ist ja Mannheim auch speziell,
auch,
ne?
Also in der ersten Saison von mir noch unter Pele 2007, da war das ja für mich auch noch dann so Highlights, ne? Altes Millerntor, alte Försterei habe ich jetzt erlebt, als wir noch, also das ganz alte Ding war und jetzt aber auch modern. Ich meine, die konnten das Ganze, glaube ich, schon so übernehmen, weil auch die Fans sehr, sehr involviert waren. Aber alter Tivoli, also waren viele, viele Stadien dabei, die ich noch sagen wir, miterleben durfte, weil das halt jetzt schon ein bisschen andere Atmosphäre ist. Und ich glaube, das ist dann das ist so viel Fußballgeschichte, dann für viele halt schon immer noch was Besonderes ist, auch als das erste Mal auf dem Betzenberg war. Das war für mich halt schon, oder waren für mich halt schon noch die Highlights.
Kannst du sagen, das ist mir in Mannheim aufgefallen, warum das ja so, wie es in Osnabrück früher war, in der einen Ecke vom Stadion quasi so ein riesenfreier Raum ist? Also warum das nicht so abgeschlossen ist, so das Loch da neben dem Gästeblock?
Ich weiß es gar nicht genau.
Okay.
Also es ist, glaube ich, nicht so, dass da auch wieder irgendwer gewohnt hat, die verkauft
wurde. Nee, da wohnte keiner dahinter.
nee, Spaß. Ich weiß es nicht ganz genau. Also es ist ja jetzt momentan auch ein bisschen Thema. Oder es war jetzt auch schon auch mal im Raum bezüglich Neubau, auch in Mannheim. Das ist ein bisschen das gleiche Modell wie in Osnabrück. Richtig lukrativ ist es natürlich heutzutage nur, wenn du halt auch viele Logen hast, wenn du einen guten Businessclub hast, darüber wird halt das Geld generiert. Ich glaube auch, dass der VfL nicht nochmal die gleiche Nordtribüne halt bauen würde ohne Logen, aber das ist irgendwo schwierig. Irgendwo wollen die Fans, gerade auch jetzt auch in Osnabrück, wollen diese Tradition nicht aufgeben, weil man auch hinterher nicht genau weiß, kann man das halt rüber retten. Deswegen meinte ich, gutes Beispiel war damals am Bruchweg in Mainz mal ein Karneval mit Rostock zweite Liga und die haben halt das Stadion auseinandergenommen mit Luftschlangen und von der Atmosphäre. Ja, und die spielen halt heute teilweise vor 12.000, 13.000 zwar in einem neuen Stadion, aber die konnten einfach diese Atmosphäre einfach nicht rüberbringen. Und das ist, glaube ich, auch, oder das sind auch so die Bedenken ein bisschen, die vielleicht auch einige VfL-Fans haben bei einem eventuellen Neubau oder auch die Fans vielleicht auch in Mannheim, dass man nicht weiß, ob man das hinterher so rüber retten kann.
Die haben auch eine freie Ecke in Bruchweg.
Bitte?
Die haben auch eine freie Ecke hinten im Bruchweg.
Ja.
Der ist auch offen
genau.
Da hinten.
Genau, da sah man aber auch hinterm Stadionmasten ein paar Leute auf.
Ja, genau. Okay.
Ja, das ist vielleicht das Kriterium, so individualistische Stadien. Man muss es gar nicht rundum voll bauen oder wenn dann zumindest nee. Später halt noch. Aber klar, das ist schon, das ist ein Standalone-Merkmal dann. Und das ist ja vielleicht, also wir wollen jetzt nicht anfangen irgendwie zu sagen, dass Corona irgendwas Gutes hatte, weil das hatte es nicht. Aber zumindest, das ist ja dieser Modernisierungswahn, der da dann von der DFL teilweise so ein bisschen getriggert worden ist auch. Da ist so ein bisschen das Tempo rausgenommen jetzt. Und das ist vielleicht dann gar nicht so schlecht, weil dann vielleicht sich doch auch mal drauf besonnen wird, halt unabhängig jetzt von der Logenfrage, die natürlich eine ist, aber was halt den Fußball so ursprünglich auch geil macht einfach, also das, wofür wir jetzt ja alle stehen.
Ja, vor allen Dingen weiß ich nicht, ob das im Sinne ist einfach, dass eine Mannschaft wie Verl dann in Lotte spielt oder es dürfte auch nicht erlaubt sein, dass wie letzte Saison Uerdingen in Lotte spielt, ne? Dass man vielleicht ein Ausweichstadion hat, irgendwo 40 Kilometer weg, da kann man ja noch sagen, okay, aber ich habe ja relativ häufig auch in Berlin in dem Stadion gespielt, das war dann oftmals das Ausweichstadion, wenn wir mit Mannschaften wie Magdeburg in der vierten Liga oder so gekommen sind. Und ich denke auch eine Mannschaft wie Verl, was spricht dagegen, wenn die gegen viele Mannschaften, allein die zweiten Mannschaften nehme, in ihrem Stadion spielen und dass man hinterher sagt, für 2-3 Spiele, wo es dann wirklich, wo dann wirklich viele Zuschauer kommen, müsste vielleicht woanders hin. Und da sollte man irgendwo ja auch Rücksicht nehmen auf die Vereine, dass sie sich wirtschaftlich nicht übernehmen, weil viele sind da schon hops gegangen, aber dass man einfach sagt, okay, ihr habt dort euer Stadion, ein paar Regeln müssen eingehalten werden, vernünftigen Gästebereich oder vernünftigen Bereich für die Presseabteilung, aber das irgendwo in einem vernünftigen Rahmen lässt, finde ich teilweise einfach übertriebene Auflagen halt.
Ja, sehe ich auch so. Also wenn du überlegst, die Havelse, die haben ja, wenn du jetzt in den Spielen guckst, die haben 1000, 2000 Zuschauer. Die haben sie in ihrem Stadion auch und die können sie da auch bewältigen.
So, ich meine, das auch ein gutes Stadion eigentlich ist. Ne? Ich weiß
ja,
nicht, du warst
so bestimmt auch da. Flair, ne? Ja, also wir haben ja im Pokal da gespielt und das hat auch irgendwas. Und genau. Da war auch eine ganz gute Stimmung in dem Pokalspiel. Wir haben im Elfmeterschießen nachher gewonnen, haben 2-0 zurückgelegen und kurz vor Schluss das 2-2 gemacht, dann im Elfmeterschießen gewonnen. Da war schon Feuer drin und so. Ne? Und wie gesagt, du hast ja in der dritten Liga nicht viele Vereine, die 5.000, 6.000 Zuschauer mitbringen. Wie gesagt, Mannheim, Osnabrück, Lautern und das für solche Spiele, wenn es dann so ist, dass die halt sagen, die bringen halt 2.000 mit, dann geht man vielleicht woanders hin. Aber ich sag mal, wenn jetzt Havelse gegen Viktoria Köln spielt, gegen Viktoria Berlin spielt, dann kann ich im Heimstadion spielen. Und man kann mir nicht erzählen, dass die das sicherheitstechnisch nicht auf die Reihe kriegen, so ein Spiel zu bewältigen.
Also, wenn auch mal voll ist, dann ist halt auch mal voll. Ne? Ich genau. Weiß auch nicht, wo das Problem ist, zu sagen, 5.000 Leute, dann ist halt ausverkauft in Havelse, dann ist es halt mal ausverkauft. Wäre ja auch nicht das Thema.
Nee, und ich glaube, also, Ordnungsdienst kriegst du immer irgendwo her. Ne? Also das ist mit Sicherheit gegeben, dass man halt die Ordner oder so irgendwo herkriegt, die das Spiel halt leiten können und so. Ne? Also das, wie gesagt, aber das ist, haben sie ja jetzt zum Glück geändert auf 5.000 Zuschauer nächste Saison. Aber ich sag mal, da haben jetzt Havelse und Pferl diese Saison nichts von. Ne? Also die haben extra Kosten. Ich weiß nicht, wie sie es, ist ja mit Sicherheit auch nicht günstig, so ein Spiel, wenn man halt immer auswärts spielt und man muss die Miete bezahlen für Stadion, man muss die Fahrtkosten bezahlen, man muss alles Mögliche bewältigen und ja.
Ich glaube, wenn es mal wieder irgendwie einen Reformausschuss oder Arbeitsgruppe gibt vom deutschen Fußball, dann müssen wir Johannes, dann müssen wir Simon Tüting und Mario Richter auf jeden Fall berufen, oder? Also viele praxisnahe und vernünftige Vorschläge.
Ja, das ist es ja. Man soll ja, man sollte diese Sachen sollte man ja Fußball überlassen und nicht welche, die den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen und irgendwelche Statuten und irgendwelche Regeln aufstellen, die mit der Praxis ja nichts zu tun haben. Das ist es ja. Und aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema, glaube ich.
Dann sind wir froh, dass du bei deinen ganzen Waschmaschinen nicht auch noch einen Schreibtisch stehen hast.
Nee,
hat er nicht. Hat er doch.
Ja, einen Schreibtisch schon, ja, aber da liegt Wäsche drauf. Aber.
Ja, und ein Sofa habe ich jetzt gerade nochmal gelesen, ne? Irgendwie auch geschenkt
ja,
von den Spielern.
Ein Sofa habe ich, ja, das habe ich von Halil und Grosso und so bekommen und Basti Schulz, weil die sich immer bei mir hinsetzen wollten und nie Platz da war. Und dann sind die einfach mal losgefahren mit dem Bulli, sind zum Möbelwurm gefahren oder so, ich weiß es nicht mehr. Und dann kamen sie mit so einem Sofa da. Dann haben wir die ganzen Schränke rausgeräumt, in ein Hinterzimmer rein und dann haben wir dann schon ein Sofa eingestellt.
Ja. Wie war denn Simon Tüting so als Spieler? Ich würde jetzt ja mal tippen, ordentlich, oder?
Einfach.
Man merkt, keine Sonderwünsche, keine abgeschnittenen Socken? Oder?
Doch, das schon, aber man merkt schon, wer aus einem gut erziehbaren Haus kommt, sag ich mal. Also doch, also war sehr, sehr einfach. Da gibt's andere.
Ich noch Glück gehabt jetzt.
Also, kannst du dich selber beichten? Was waren deine Spleens dann, die Mario erfüllen konnte, sollte, musste, durfte?
Ja, weiß ich gar nicht. Ich meine, am Ende ist es ja immer relativ viel Aufwand. Ne? Schuhe, Badelatschen,
ja.
Unterziehsachen. Gibt ja viele Sachen, die da so sind. Ja, ich hatte auch meistens meine eigenen Socken unter den Stutzen, aber ich glaube, da ist Mario Schlimmeres gewohnt. Von daher ging es noch aus. Deswegen muss man ja auch ganz ehrlich so sagen, meine Zeit beim VfL war insgesamt lang, aber bei den Profis dann schon recht unbefriedigend. Oder für mich im Nachhinein immer noch so ein bisschen schade, weil ich beim VfL eigentlich nie so eine richtig gute Zeit als Profi hatte. Und ein Großteil war ich auch einfach verletzt. Das muss man leider so sagen.
Heftig war halt diese Sprunggelenkssache, wo dann einfach alles durch war im Fuß. Ne? Das war ja, als du dann wieder kamst, 2015 meine ich war es, ne? Wenn ich es richtig im Kopf habe. Erst ein bisschen unter Walpurgis, der dann nicht so richtig auf dich gesetzt hat zuerst. Und dann kam halt in dem Moment, wo man gedacht hat, yo, jetzt kommt er, kam diese Nummer. Und stand irgendwie halt leider unter keinem guten Stern dann.
Ja, war einfach, man kann das... Aber das ist halt einfach so. Ich bin im Winter unter anderen Voraussetzungen zurück. Dann ging es schon los, nicht nur, dass ich nicht gespielt habe, sondern wir haben, glaube ich, 7 Spiele in Folge verloren. Ganze Rückserie lief nicht so gut. Dann hat man sich im Sommer nochmal versucht, irgendwie da zusammenzuraufen. Aber oder die Vorbereitung lief da auch ganz gut. Dann war unser Saisonstart unter Mike aber nicht so erfolgreich. Dann kam es zum Wechsel zu Joe und dann war es eigentlich so, dass ich das Gefühl hatte, es geht jetzt bergauf. Wir hatten dann auch direkt einen Sieg in Cottbus unter der Woche abends und ich habe im nächsten Spiel dann auch ein Tor gemacht gegen Kiel, da haben wir wieder gewonnen. Ich glaube, wir hatten auch insgesamt drei Siege am Stück. Ja, und dann kam diese Verletzung, die mich am Ende oder insgesamt habe ich mich natürlich von der nicht mehr komplett erholt. Ich hatte das ja auch in vielen Interviews bei euch gesagt, dass der Arzt im Nachgang gesagt hat, dass es eher unter 50% waren, dass ich überhaupt nochmal spielen kann, dass es dann am Ende überhaupt noch ein paar Jahre wurden und auch die Zeit nochmal in Mannheim. Das war eigentlich auch nur dem geschuldet, dass ich eine super gute OP direkt hatte in Osnabrück und dass ich auch 6 Tage die Woche für 5-6 Stunden in der Reha war in Köln. Aber insgesamt war ich damals von Anfang September bis Juli raus. Und im Juli ging es gerade so, da war ich nicht auf dem Niveau. Also da war ich zwar grundsätzlich ganz stabil, so vom Körper her, aber vom Fuß her war da natürlich eine gewisse Unsicherheit. Und ich konnte an das Niveau nicht mehr anknüpfen. War da auch sehr unglücklich mit dem Abschied, weil ich mir einfach von Joe damals auch die eine oder andere Chance mehr gewünscht hätte. Das kann ich auch heute noch so offen sagen, weil ich die meiner Meinung nach einfach nicht bekommen habe. Trotzdem muss man auch unterm Strich sich immer, oder muss man das auch selber reflektieren, wenn man bei 2, 3 Trainern dann auch nicht spielt, dann reicht das vielleicht auch am Ende nicht mehr. Trotzdem, wie gesagt, hätte ich mir damals ein bisschen oder ein paar Spiele mehr nochmal am Ende gewünscht auch.
Du hast, ich glaube, knapp 50 Zweitligaspiele für den SV Sandhausen gemacht. Das erste Zweitligator überhaupt für die geschossen, habe ich gerade nochmal nachgelesen. Ist das so wahrscheinlich dann die erfolgreichste Station letztlich gewesen?
Ja, also meine Stationen waren ja auch immer so ein Wechselbad oder so ein Rauf und Runter. In meiner Zeit, als ich beim VfL war, war ich relativ ohne Erwartungen. Dann hatte ich diese gute Zeit auch bei der zweiten Mannschaft parallel zur Ausbildung und zu dem Aufstieg.
Also in der ersten Zeit, ja.
2007, genau, und konnte dann relativ unverhofft nach Rostock, wo mich Frank Pagelsdorf dann angerufen hat und gesagt hat, wir holen dich zu den Profis, was für einen insgesamt für mich eine super Erfahrung war, auch mit dem Bundesligaspiel, auch mit den paar Zweitligaspielen und habe dann diesen Step zurückgemacht nach Magdeburg, eigentlich in der Hoffnung, dass es dann auch so hoch geht. Das war dann so mittelmäßig. War dann ja auch nochmal beim VfL bei Joe im Training, weil ich vereinslos war. Bin nach Chemnitz gegangen, hatte da eine sehr gute Zeit, Aufstieg von der 4. in die 3. Liga, ein super Jahr in der 3. Liga, wo es richtig gut für mich lief, wo wir auch fast aufgestiegen wären und dann auch eine gute Zeit in Sandhausen, wo wir auch echt Highlights hatten mit Pokalspielen auf Schalke in Frankfurt, gegen Spiele, gute Spiele auch gegen Köln oder Düsseldorf, wo es richtig Spaß gemacht hat. Hatte eigentlich dann gehofft, das irgendwie auch nochmal erleben zu können mit dem VfL. Gerade die Zeit auch, die Mario vorhin angesprochen hat, vor 2 Jahren mit dem Aufstieg, also war es natürlich auch mein Wunsch, dass man irgendwie mit dem Verein nochmal aufsteigt, wo man auch eine andere Rolle einnimmt, irgendwo als Führungsspieler oder als wichtige Kraft. Dem war nicht so. Ich möchte da eigentlich auch gar nicht so hadern. Ich bin mit allen Leuten nach wie vor, denke ich, gut und kenne auch viele oder auch oder mit einigen noch Kontakt und kannte ja auch einfach viele, gerade so auch Lothar, was Mario vorhin angesprochen hat. Da haben wir damals bei Unterschrift auch gesagt, ich habe bei ihm Praktikum gemacht, da war ich 13 oder 12. So, den kenne ich mein halbes Leben. Und von daher kann ich damit auch, glaube ich, ganz gut leben. Und der VfL wird sicherlich immer neben meinem Jugendverein in Achmar immer so mein Verein bleiben. Und dadurch, dass man immer wieder auch Leute kennt, so wie Mario oder Jules oder jetzt auch Amir, hat man, denke ich, immer auch einen besonderen Bezug zu dem Verein.
Mhm. Amir war ja für uns dann schon überraschend. Hast du ihm das direkt zugetraut? Also ich finde, dass er ja, du hast vorhin seine Ansprache gelobt, ist jemand, der jetzt nicht so als Lautsprecher agiert, aber vielleicht gerade da seine Stärke draus zieht? Kann man das sagen?
Ja, also insgesamt ist das immer aus der Ferne so ein bisschen schwierig zu beurteilen. Denke, bei ihm ist es auch jetzt ähnlich wie bei Steffen Baumgart, den ich jetzt auch als Trainer hatte beim FC. Also das hat jahrelang keinen interessiert, was der gemacht hat. Jetzt ist er der größte Trainer und der hat sich aber eigentlich als Typ nie verändert. Also in Magdeburg war der genauso wie jetzt. Jetzt hat er halt den Erfolg, dann wird das halt gefeiert. Und ähnlich war es, denke ich, auch bei Benny Schmedes. Am Anfang war das der größte und beste Sportdirektor, da war das der schlechteste. Also wenn du keinen Erfolg hast, dann ist das immer schwierig. Insgesamt war ich auch überrascht. Ich wusste, dass Armin den Weg gemacht hat. In Österreich war er ja. Hätte ich jetzt auch gar nicht mit gerechnet, was mir einfach gut bei ihm gefällt, dass er sich nicht so vor die Kamera immer drückt und ständig ja, einen raushaut und dort wichtig macht, sondern das versucht sachlich zu machen. Auch was ich gesagt habe mit der Kaderzusammenstellung, dass er, glaube ich, ein gutes Gerüst vorgefunden hat und dann das peu à peu irgendwo ergänzt hat. Man darf auch nicht vergessen, dass der VfL einfach auch nie diese ganz großen finanziellen Mittel hatte, dass man auch immer irgendwo, also dass man ja nicht nur freiwillig Spieler aus der vierten Liga holt, sondern dass man auch momentan nicht in der Lage ist, diese Gehälter zu bezahlen. Das muss man auch einfach nicht mehr. Ich glaube, in der dritten Liga muss man diese Gehälter nicht bezahlen, um vernünftige Spieler zu kriegen. Und insgesamt, denke ich, stimmt die Mischung. Trainer, ältere Spieler und erfahrene Spieler, denen vielleicht auch die letzte Saison ganz gut getan hat, was ich vorhin gesagt habe, so wie mit Sese, die sich da auch nochmal weiterentwickelt haben und junge Spieler. Und deswegen ist der Verein, denke ich, auf einem guten Weg. Allerdings wäre es wünschenswert, dass man sich dann vielleicht auch die nächsten Jahre ein bisschen mehr etablieren kann. Mhm.
Und Amir, wir waren ja ganz überrascht, Mario, gelb gesehen in der Halbzeit in Mannheim, also der kann schon emotional.
Ja, er kann schon emotional, weil man, ich sag mal, das ist wie eine Mutter, wenn man das kleine Kind, wenn man ihr Kind ärgert, so weißt du, und genauso war es halt mit dem 1-1, wo wir alle überzeugt davon waren, dass es Abseits war und das hat er nur und Magenta hat ihm das auch so bestätigt, dass es Abseits war und daraufhin ist er halt, glaube ich, in der Halbzeit runter und wollte dem Schiedsrichter das halt mitteilen, dass er die Mannheimer durch diese Entscheidung halt ins Spiel zurückgebracht hat und gut, und das sind halt Emotionen und das gehört dazu, aber dann in der Halbzeit war schon wieder Ruhe und dann war das Thema auch durch, ne? Also so ist
er. Im Training konnte er schon auch.
Ja, auf dem Platz war er durch
anders. Konnte schon wild, ne?
Also, ja. Das stimmt. Okay. Aber so, wir haben ja, ich darf es ja jetzt sagen, wir haben ja so ein internes Funktionsteamspiel gemacht mit Trainer, Sportdirektor, Physios, meiner Wenigkeit auch. Und da ging es schon zur Sache. Also da wollte keiner verlieren. Auch ein Armier nicht.
Alles klar. Wir sind tief in der Nachspielzeit.
Apropos Heißsporn, also, ja? Wir können diesen Podcast noch nicht beenden, ohne eine Frage an den Heißsporn Mario Richter, weil der Winter kommt, alle Leute, die es auf der Tribüne immer sehen, werden sich wieder fragen, ab wie viel Grad ist denn der Zeitpunkt gekommen, an dem die Hose oder das T-Shirt mal gegen was Langes ausgetauscht werden? Weil ich meine, ich glaube, die Hose ist das Erste dann.
Ja, die Hose wäre das Erste. Und die letzten Jahre haben wir ja Glück gehabt, dass wir keine großen Arten Minusgrade hatten. Aber es kann, wenn die Minus gerade kommen und
zweistellig
kann, mindestens. Ja, mal gucken, wo die jetzt kriegen hier. Aber ich sag mal so, jetzt gestern in Mannheim war ja, weiß gar nicht, 4-5 Grad waren es, glaube ich, aber es war schon sehr, sehr feucht. Also war schon eine feuchte Luft und so. Und das ist halt, ja, ich finde, das ist halt eklig. Es macht halt keinen Spaß an und so, aber ich sag mal, wenn man in so einem Spiel und so, wenn man da sitzt, dann kriegt man das nicht so mit. Und deswegen also.
Kann ich nicht bestätigen. Ich saß relativ häufig. Und mir wäre sonst kalt gewesen. Also.
Ja, gut.
Ich weiß auch nicht. Ist hier so heiß eigentlich? Oder?
Ja, ich weiß. Ich habe vielleicht eine dicke Elefantenhaut. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Aber.
Das ist das heiße Herz, mit dem man zum Spiel fährt.
Oder so. Nein, aber es ist schon, dass es halt nicht. Es ist halt schon. Gibt schon Situationen, wo es unangenehm ist. Wo der Wind bläst, wenn man offen sitzt und wo es feucht ist und so. Oder wenn es regnet und so. Aber jetzt so im Grunde, wenn es jetzt so 5, 6, 7, 8 Grad ist, dann ist für mich eigentlich kein Zeitpunkt, eine lange Hose rauszuholen. Ich finde es halt, ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist für mich halt so unbequem. Lange Hose und wenn ich manche Leute im Auto sitzen sehe, die mit dicke Pelzjacke da sitzen und so, dann frage ich mich, wie die Auto fahren können und da kann man sich ja kaum bewegen. Und deswegen, und wenn ich dann jetzt auch noch so dicke Jacke an hätte, lange Hose und dann da sitzen müsste und so, dann weiß ich nicht. Wäre nicht so.
Wir können doch einen Autofahrer-Podcast machen, da würden wir dich dann wieder einladen. Ja,
genau. Wie viel man sich da so ganz grundsätzlich bewegen muss am Steuer, aber das ist jetzt ja. Wirklich tatsächlich ein anderes Thema. Ja, mir bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank für ein cooles Gespräch. Ja, wir haben tatsächlich jetzt fast eine Stunde, also wir sind sozusagen Nachspielzeit so 12 Minuten im Moment.
Na, ich muss auch ins Bett.
So sieht's aus. Wir danken auf jeden Fall in die Runde. Simon Tüting, der Mann mit dem überragenden Fuß, nicht nur im VfL-Trikot früher und dem Blick für die freien Räume, kein Wunder, warum er dann Sebastian Klaas gerne zuguckt. Also ich war auf jeden Fall Parallelen so eines legitimen Nachfolgers. Wir danken dem Mann mit dem heißen Herz, Mario Richter. Danke, Johannes Kapitza. Und ich darf noch sagen, dass die nächste Woche wieder eine Podcast-Woche ist. Wir machen natürlich wieder das Brückengeflüster abrufbar auf Notz.de, Spotify, Deezer, Google Podcasts. Und man kann auch in der News-App den Haken setzen, dann wird die neue Folge des Podcasts immer gleich angezeigt. Dankeschön in die Runde.
Und muss man natürlich auch sagen, danke Benjamin Kraus. Und lass mich noch einen Hinweis loswerden Richtung Weihnachtsfeiertage. Oh, da haben wir, wenn alles gut geht, wieder einen Kinderpodcast in Planung. Da dürfen Kinder Fragen stellen und der VfL antwortet, in dem Fall Daniel Scherning, Marc Heider und Sebastian Klaas. Also wer Fragen an die drei hat, ruft an 0541 310 383 zum ganz normalen Festnetztarif, sagt an wen er eine Frage hat, welche Frage er hat und dann wollen wir das in der Weihnachtswoche oder danach beantworten lassen oder eine E-Mail an regionalsport@notz.de, dann wird auch das da beantwortet.
Und wir gehen auch noch einen Glühwein trinken oder wie ist das? Wir vier?
Oh, wenn es die Möglichkeit erlaubt oder absolut. Was jetzt hier am Bildschirm
ich
machen.
Darf
oder?
Das, ich darf das jetzt, weil mir stört das keinen mehr. Mario auch.
Mir stört es auch keinen. Oh, vielleicht zu Hause vielleicht, nicht. Wenn ich dann voll nach Hause komme, aber
also,
ist egal.
Bei mir hat es eigentlich noch nie einer gestört, glaube ich. Also das wäre manchmal meine Frau so ein bisschen, wenn es dann zu viele waren, aber das ziehe ich trotzdem durch. Ja, gerne, auf jeden Fall. Sag Bescheid, wenn du mal wieder in Osnabrück bist.
Der Podcast, der hier abgewiffen ist.
Ja, das ist ja wie Markus Krebs immer sagt, ne? Musst du besoffen nach Hause kommen? Ne, das mache ich freiwillig. Ne?
Also. Alles klar. Besseres Schlusswort gibt's nicht. Jetzt hören wir auf und machen den Termin gleich noch klar, aber da drücken wir vorher auf den roten Knopf. Danke fürs Zuhören. Toi, 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 bleibt alle gesund.
Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.